Robin Knopp, was geht ab? Wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir heute?
Ja, wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite, Bene. Wunderbar geht's mir. Ich freue mich, hier zu sein. Wie geht's dir?
Auch gut. Ja, vielen Dank, dass du hier sein kannst heute, dass wir das hier machen. Uns fehlt jetzt hier noch eine dritte Stimme. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Eigentlich wäre der Domi auch noch an der Stelle dran, sich vorzustellen. Allerdings ist der heute leider arbeits- und generell mit zu wenig Zeit ausgestattet und deswegen nicht da. Wir machen das heute zu zweit, deswegen danke, Robin, dass du auch trotz dessen, dass wir hier nur zu 50% heute anwesend sind, Paartherapie, wir trotzdem die Gruppensitzung heute machen können. Und ja, mir geht's ganz gut. Vielleicht vorweg, beim letzten Mal war es Ende der Folge. Ich bin immer noch nicht fit. Ich weiß jetzt auch, dass meine verletzungsbedingte Pause bis Juni gehen wird. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Das heißt, Disc Golf spielen geht gerade nicht so viel, aber umso mehr Zeit habe ich dann für Sachen wie jetzt hier Podcast aufnehmen und so weiter. Deswegen an sich alles in Ordnung. Dauert jetzt einfach ein bisschen und genau. Ja, mega nice. Worum, Robin, machen wir so, worum wird es heute gehen? Es ist ja so, du hast dich ja selber beworben quasi. Wir haben das ganz am Ende der letzten Staffel, beziehungsweise stimmt gar nicht, am Anfang der ersten Staffel nochmal gesagt, hey, ihr habt die Chance hier reinzuschreiben, ihr habt Bock mitzumachen und dann werden wir uns da Leute raussuchen. Und bei dir hat es jetzt tatsächlich direkt funktioniert. Du bist unsere zweite Gruppensitzung. Was machen wir heute? Was steht auf dem Programm?
Ja, ich glaube, das ist die schlimmste Art, einen Podcast zu bekommen, sich selber da reinzuschleichen. Aber nein, aber Quatsch, ich bin natürlich fleißiger Zuhörer von der ersten Stunde und hatte jetzt eure letzten beiden Folgen gehört, wo ihr auch nochmal in der letzten Folge betont habt, ja, wenn ihr eine Idee habt oder selber Lust habt und ich habe halt das vorletzte Mal schon da gesessen und dachte, boah, ich hätte halt schon von Anfang an eigentlich total Bock darauf, aber irgendwie fragt mich nie jemand, da muss ich doch mal selber die Initiative ergreifen. Und nee, ich freue mich richtig hier zu sein. Und da ich ja quasi so der Inbegriff eines Amateur-Discgolfers bin, dachte ich, und deswegen habe ich dir auch geschrieben, dass wir einfach mal über die Pro- und Am-Seite des Discgolfens so ein bisschen sprechen können.
Jo.
Weil ich glaube, dass damit können sich auch viele identifizieren, die so auf meinem Level sind, fernab davon irgendwie hier was gewinnen zu können. Aber
Außer Erfahrung.
außer an Erfahrung, aber trotzdem irgendwie bei jedem Turnier dabei sind. Genau, und deswegen dachte ich, schreibe ich dir mal und freue mich mega, dass ich hier sein kann und dass es das geklappt hat.
Ja, voll. Also richtig gut. Diese Initiative wollen wir natürlich belohnen und genau darum geht's uns ja auch, zu sagen, hey, es geht nicht nur darum, dass der Domi und ich unsere Erfahrungen teilen, sondern ja, möglichst breit im Zuge dieser Gruppenmöglichkeit gucken mal, was passiert denn eigentlich so sonst so rundrum im Disc Golf. Bevor wir da einsteigen, stell dich doch einmal kurz vor, wer du bist. Ich weiß es natürlich. Die Hörer und Hörerinnen kennen jetzt deinen Namen, aber gib uns einen kurzen Abriss. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie bist du zum Disc Golfen gekommen? Hau raus.
Ja, voll gerne. Also Robin Knob, die meisten oder viele aus Norddeutschland will mich jetzt ja auch nicht überrepräsentieren, aber ich war schon sehr viel unterwegs, deswegen werden mich wahrscheinlich aus Norddeutschland gerade schon viele kennen. Ich bin 33 Jahre alt, um jetzt mal so einen richtigen Steckbrief abzugeben. Wohne in Berlin, bin aber trotzdem beim HSV gemeldet, weil ich bis letztes Jahr quasi noch in Hamburg gewohnt habe. Und da bin ich auch zum Discgolfen gekommen durch meinen besten Kumpel Alex, der in Norderstedt wohnt und in Gehwegreichweite zum Kurs dort wohnt, zu diesem neuen Bahnparcours, wer den vielleicht kennt. Und ja, wie die allermeisten mittlerweile oder vielleicht auch die Hälfte, so würde ich jetzt mal schätzen, in Deutschland während der Corona-Zeit eben, man konnte nicht großartig was anderes machen. Alex hatte zwei Frisbees rumliegen und wir waren immer so ein Dreiergespann mit einem Kumpel noch zusammen. Und haben dann mit Martin, Shoutout an dich, falls du es hörst, und haben dann zu dritt uns einfach immer zwei Frisbees genommen und haben uns da irgendwie hingestellt, immer wieder von vorne die Bahn angefangen. Zwei haben gespielt, der dritte stand vorne, hat gewartet, bis die Frisbee wieder zurückkam. Und dann kamen uns so Discgolfer richtig mal, also so richtige Discgolfer mit so Golfscheiben entgegen. Wir dachten, krass, wie weit können die denn werfen? Und ich meine, wer Norderstedt kennt, das sind halt mal eben gerne 50 Meter Bahn und wir haben irgendwie fünf Würfe gebraucht, um überhaupt bis zum Korb zu kommen, ne, mit einer Frisbee und komplett ohne Erfahrung, Hauptsache in den Himmel werfen. Und ja, so sind wir dann dazu gekommen und haben uns auch extrem schnell, muss ich sagen, in den Sport verliebt. Ich habe wirklich viele Sportarten in meinem Leben gemacht, aber beim Discgolfen hat es irgendwie sofort Klick gemacht und das hat sich so viel daraus ergeben. Also bis heute sind wir gefühlt jeden Monat noch intensiver dabei als den Monat davor. Also ist wirklich eine lange Liebe quasi draus entstanden. Genau, und heute wohne ich, wie gesagt, in Berlin. Mein Homekurs ist mittlerweile Weißensee. Wer ihn in Berlin kennt, du kennst ihn ja, Bene.
Ich kenne ihn.
Genau, ja, genau.
Ja, okay, geil. Ich wusste, dass du noch nicht so lange spielst. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass Corona ausschlaggebend war. Das ist ja nochmal richtig gut für unser Thema heute, weil ich glaube tatsächlich, wie du es eingangs gesagt hast, es sind mittlerweile so viele Spieler und Spielerinnen, die Corona ja als Sprungbrett quasi hatten für den Discgolf-Sport und Discgolf weltweit durch Corona sich zwangsmäßig nochmal stark verändert hat. Und das heißt, du spielst jetzt nicht ganz 3 Jahre, oder? So
genau.
Ungefähr? Oder
ja, ziemlich genau 3 Jahre? Ich wollte natürlich im Vorfeld mal reinschauen, wann meine erste Judis-Runde eigentlich gescored wurde. Habe ich natürlich, okay. Ich glaube, da sind wir sehr ähnlich, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber nee, 3 Jahre könnten ganz gut hinkommen, glaube ich, ja.
Okay. Gut, das ist perfekt, weil dann machen wir nämlich hier gleich weiter. Du hast gerade schon gesagt, U-Disc. Ich hab vor ein paar Folgen mal mit dem Domi drüber diskutiert, ob man nicht die Nutzung von Discgolf-Parcours und die Verbreitung des Discgolf-Sports an sich gut mit U-Disc messen kann, weil was ich wahrnehme, ist, dass heutzutage, wie es hört sich jetzt so opermäßig an, wenn ich das sage, weil bei uns gab es sowas früher ja nicht, aber heutzutage wird U-Disc schon sehr gerne benutzt. Wie war das für dich, als du angefangen hast? So was war, du kommst von Norderstedt, 2 Frisbees, 3 Personen, Disc Golf, so was waren die ersten Sachen, die so, mit denen du angefangen hast? So, wie ist Disc Golf für dich dann gestartet?
Gute Frage, das war, also mit U-Disc würde ich sagen, jetzt sicherlich nicht von Tag 1, das kam mit Sicherheit irgendwie 2-3 Monate später, obwohl es trotzdem.
Aber doch 2-3 Monate später, was ja sehr früh ist.
Genau, deswegen habe ich auch, während ich die Folge gehört habe, wo ihr darüber diskutiert habt, die ganze Zeit, das ist ja das Schöne am Podcast-Format, ihr redet ja nur zu zweit, während der Zuhörer, der im Auto, also ich zum Beispiel, eure Podcast-Folge mal hört, dann so reinschreien will, nein, Bene hat doch recht, jeder benutzt U-Disc. Genau, also da muss ich dir schon mal voll zustimmen in dem Punkt, aber nein, für mich hat es halt so angefangen, dass wir, wie gesagt, mit den Frisbees da gespielt haben und dann diesen, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, ich kenne ihn wahrscheinlich, aber ich weiß nicht mehr, wer es genau war, den wir da mit den Scheiben gesehen haben, dann hatten wir die mal in der Hand und dann ist es, glaube ich, der Klassiker, du gehst irgendwie zu Amazon und holst dir das Eurodisc Starter Set. Kann ich keinem empfehlen. Also wenn heute jemand ohne Scheiben diese Folge hört, bitte holt euch nicht dieses Starter-Set. Aber dann holst du dir halt irgendwas, weil du die Jungs halt siehst und Mädels, die da 100 Meter weit werfen können und du denkst, das ist unfassbar, diese Distanz. Und es kann natürlich selbstverständlich nur an den Scheiben liegen. Also holst du dir erstmal so ein Starter-Set, packst natürlich nur den Driver aus und gehst damit halt eben auf so einen kurzen 9-Bahn-Parcours und fragst dich dann, warum trotzdem alles nach links geht. Also ich bin Rechtshänder.
Warum fliegt der nur 30 Meter weit? Ich habe doch gesehen, dass die damit die Bahnen parken.
Genau, ja. Und ich habe nicht so richtig verstanden, woran es liegt. Und dann, wie das beim Disc Golf so ist, hast du halt relativ schnell irgendwie Kontakt zu den Spielern dort vor Ort aufgenommen. Der Verein ist auch relativ schnell dann auf Alex in dem Fall erstmal zugegangen. Also dadurch, dass Alex ja in Norderstedt wohnt, war der Kontakt natürlich viel näher. Bei mir war es, ich hab im Volkspark in Hamburg auch viel gespielt und auch da sind die Leute auf uns zugekommen und das war halt super. Und das empfinde ich so im Disc Golf als allgemeines, dass dieser Community-Gedanke halt ein ganz großer ist und viele sind auf uns zugekommen und haben versucht, uns Tipps zu geben, ohne jetzt lehrerhaft zu wirken, was ich richtig cool fand immer. Und so ist es dann relativ schnell gewachsen. Es sind viel zu viele Scheiben in viel zu kurzer Zeit dazugekommen. ich glaube, das Lied kann auch jeder Anfänger singen. Genau, und ja, irgendwie ist das dann alles komplett eskaliert, relativ schnell, ne? In eine positive Art und Weise.
Ja, fühle ich total. Das ist eigentlich, also genau dieses, Das, was du gerade sagst, ist auch der Grund, warum ich so Lust hatte, dieses Thema und diese Folge zu machen, weil ich glaube, entweder man hat jetzt in Corona-Zeiten angefangen und ist so voll in diesem Prozess, egal wie weit man da schon gekommen ist, kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wie stark das Disc Golf Fieber am Ende den einen oder die andere gepackt hat. Oder es ist schon richtig lange her und man erinnert sich ja super gerne dran. Also aus dem ganzen Gedanken heraus ist ja auch mal der Podcast so ein bisschen entstanden, aber die Voraussetzungen sind so unterschiedlich. Sie könnten nicht unterschiedlicher sein, in Corona-Zeiten anzufangen oder vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren oder noch viel früher. Und ich glaube, auch gerade das macht so extrem die Disc Golf-Szene aus, weil egal, ob du 3 Monate spielst oder 30 Jahre, am Ende bist du ja auf der gleichen Bahn, hast die gleiche Aufgabe, jedenfalls in der Theorie. Und auch die gleichen Probleme. Und du bist relativ schnell auf einem ähnlichen Niveau, sage ich jetzt mal, ohne dass
Ja.
man jetzt 100 Meter werfen können muss, aber man ist sich doch sehr nahe, was bei vielen anderen Sportarten alleine, weil es leistungstechnisch so unterschiedlich ist, fast nicht möglich ist.
Absolut, ja, definitiv. Und ich erinnere mich sogar dran, wie ich eure Folge, also eure allererste Folge, auch das erste Mal gehört habe. Und es war ja auch relativ, weil ich, ne, 3 Jahre ist jetzt noch nicht her, aber sage ich mal, da habe ich ein Jahr gespielt oder so. Ihr seid ja jetzt auch schon eine Weile
Ja.
dabei. Und ich dachte mir noch so, worüber will man eigentlich beim Disc Golf einen Podcast machen? Also worüber wollt ihr eigentlich reden? Also es ist doch
Ja, voll.
halt, ich werfe von einem Punkt ab zu einem Korb hin. Worüber wollt ihr einen Podcast machen? Und mittlerweile seid ihr bei um die 50 Folgen und irgendwie gehen euch die Themen nicht aus. Und ich höre halt auch immer super gerne zu, ne? Also das ist irgendwie bei allem, was damit zu tun hat, so.
Richtig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja nicht nur unseren Podcast, sondern es gibt so unfassbar viel Material dazu. Also ich merke es dann bei mir selber, wenn es irgendwie Sonntag ist und ich mache YouTube auf. Ey, es ist mittlerweile so krass, was man alles sehen kann, was man konsumieren kann, wie unterschiedlich der Content ist und wie vielfältig auch die Möglichkeiten sind, seinen eigenen Weg in den Disc Golf Sport zu finden. Also, wem folgst du? Wen findest du cool? Was entspricht so deiner Philosophie? Es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Und das finde ich ganz spannend. Das würde mich gleich nochmal zur nächsten Frage bringen. So, wie hast du es denn gelernt? Also, außer, dass Leute ungefragt zu dir kommen und sagen, hey, du musst die Scheibe übrigens so und so halten, was wir alle kennen.
Ja.
Wie hast du es gelernt? Was
Das
war deine Grundlage?
ist wirklich mal eine richtig gute Frage. Aber ich glaube, wahrscheinlich so wie es heute den meisten geht, dadurch, dass ich ja vor 3 Jahren angefangen habe und schon der ganze YouTube-Content da war und ich sowieso immer relativ viel auch schon über YouTube konsumiert habe, weil ich so ein Typ bin, ich schaue relativ wenig normales Fernsehen und eher irgendwie Content über YouTube, wo ich halt versuche Dinge zu lernen und dafür ist Disc Golf natürlich perfekt geeignet. Das heißt, ich habe das schon 50-50, würde ich sagen, über YouTube oder ähnliche Plattformen mir versucht anzueignen und genauso aber über Freunde, die versucht haben, mir zu helfen. Mittlerweile ist es so, jetzt habe ich vor 3 Wochen, glaube ich, mir mal auch ein Stativ bestellt, weil ich immer wieder gehört habe, ja, du musst deine eigene Form mal aufnehmen und irgendwann wollte ich das Ganze dann auch mal ernsthafter betreiben und habe jetzt wirklich mal ein Stativ bestellt und das auch schon ausprobiert im Feld und mal meine eigene Form aufgenommen. So unfassbar viele Fehler direkt gesehen und dann ist das, was mir am allerschwersten fällt, was einem eigentlich auch jeder sagt, versuch nur eine Sache gleichzeitig, also nur eine Sache auf einmal zu ändern, nicht 17 Sachen und Bene, die meisten werden es nicht wissen, aber du hast mir auch schon mal Nachhilfe gegeben, eine Stunde. Da haben wir uns, glaube ich, auf 3 Sachen damals konzentriert. Und das versuche ich so bis heute so ein bisschen umzusetzen, dass ich halt wirklich eins nach dem anderen mache. Ich glaube, mir sind mittlerweile meine Fehler relativ gut bewusst, aber es ist extrem schwierig, wenn du dir erstmal was falsch angeeignet hast, daran was zu ändern. Aber das probiere ich jetzt ein Stück weit. Genau. Deswegen, also, ja, ich würde sagen, wirklich, ich habe so den Zahn der Zeit genutzt und wie viele das heute auch über YouTube größtenteils gelernt.
Und was ist dein Spielniveau, würdest du sagen? Also, wo bist du in den 3 Jahren und dem schnell entfachten Fieber hingekommen?
Man muss dazu sagen, bei mir ist es so, ich glaube, da kann ich mich selber ganz gut einschätzen, dass ich nicht jemand bin, der bei einer Sportart direkt super viel Talent mitbringt. Das ist eigentlich relativ egal, ob das eine Ballsportart ist oder was anderes. Deswegen muss ich ziemlich hart trainieren, um auf dasselbe Level zu kommen wie andere. Hier Martin, mein Kumpel zum Beispiel, der nimmt zweimal die Scheibe in die Hand und spielt halt genauso gut wie ich. Der das halt irgendwie schon ein paar Jahre jetzt macht. Also ich musste schon relativ viel trainieren dafür und bin mittlerweile, wer sich mit dem Rating ein bisschen auskennt, 874 gerated. Also würde ich sagen, ziemlich, also wirklich mittleres Amateurniveau. Also das ist weder gut noch extrem schlecht. Ich bekomme schon die Scheibe jetzt auch ein Stück weit und
Was
genau,
heißt ein
aber
Stück weit? Gibt nur, dass man so einen Eindruck kriegt.
ja, also ich mache jetzt hier keine Internet-Distance, damit meine Freunde, die hier auch zuhören, nicht lachen.
Ja,
wir reden mal von stabilen 100 Metern.
160 Meter.
Ja,
Alles
genau.
klar.
Nein, nein, wir reden mal von stabilen 100 Metern. Ich glaube, das kriege ich ganz gut kontrolliert, ja. Von der Distance.
Ja, gut, das ist ein schöner Punkt. Natürlich hast du sicher mal weitergeworfen als 100 Meter, aber der Punkt ist ja schon immer der, was ist verlässlich? Meine verlässliche Distanz, 128 Meter, kennt ihr alle. Ich habe es auch schon mal weitergeworfen, aber es ist echt so, und das finde ich cool, dass du das sagst, es gibt so viele, mich eingeschlossen, eine lange Zeit lang. Wenn jemand fragt, wie weit wirfst du, dann nimmst du den einen Wurf, der weiteste war überhaupt.
Natürlich, ja.
Und dann hat das nichts damit zu tun, ob du das auch wieder reproduzieren kannst, sondern du hast schon mal 100, in meinem Fall 50, 60 Meter geworfen, aber das kann ich nicht nochmal. Also nicht verlässlich. Und deswegen ganz schön, dass du sagst, verlässlich kannst du 100 Meter werfen. Und ich glaube, damit kann man hier auch überall gut mitspielen. Das ist eigentlich der Witz ja an der Sache. So, wo muss man hinkommen, um, so wie du sagst, du hast Turniere schon gespielt, du hast verschiedene Parcours gespielt, und hast da Bock, das weiterzumachen und Spaß dran. Ich glaube, wenn du 100 Meter verlässlich werfen kannst, mal mehr, mal weniger, dann kannst du auf jeden Fall alles machen.
Bin ich total bei dir. Ich habe jetzt aber gemerkt, also für Deutschland stimmt, würde ich sagen, stimmt die Aussage 100% oder sagen wir zu 95%, weil auf die meisten Kurse das zutrifft. Mir ist jetzt aber aufgefallen, dass bei den letzten Turnieren, die ich gespielt habe und um mal besonders hier Cottbus herauszuheben, das war ein Kurs, der relativ technisch gestaltet war mit viel Wasser und viel OB. Und mir ist schon aufgefallen, dass wenn ich die 120 Meter verlässlich werfen könnte, würde ich schon in andere Landing Zones reinkommen, wo zum Beispiel das OB wieder ein bisschen mehr aufmacht. Und da habe ich gemerkt, das macht einfach trotzdem nochmal einen großen Unterschied. Es sind zwar nur 20 Meter, aber wenn der Kurs anfängt technisch zu werden und du bestimmte Landing Zones treffen musst, dann bin ich da schon ein Stück weit hinten. So. Und deswegen ist es auch wieder was, woran ich arbeiten will, obwohl man auch ganz klar sagen muss, wenn ich mein Spiel als Ganzes sehe, ist es wahrscheinlich nicht eher das Driven, was mich zurückhält, sondern bei mir ist es ganz klar das Putten. Auch Bene, du musstest das auch mal hautnah erleben bei dem Berlin Open im letzten Jahr. Ich glaube, wenn der Putter nicht näher als 3 Meter dran lag, habe ich noch nicht reingemacht. Ja.
So kann man sagen, ja.
Das war leider wirklich so, ja. Da kann man nichts schönreden.
Auch das, also so schön, weil das ist ja für alle gleich. Es ist völlig egal, wen man fragt. Das ist das, was passiert, wenn man einfach mal anfängt zu spielen, 2, 3 Jahre spielt, man hat sich mit, also ohne das werten zu meinen, man hat sich das mit YouTube beigebracht, man sieht, was so möglich ist. Was lernt man natürlich? Driven. Klar, ganz,
Total.
ganz klar wird Driven geübt. Es macht auch am meisten Spaß. Und das Putten, das ist halt so tagesformabhängig. Und ihr habt's, wenn ihr die Folge mit Simon gehört habt, gehört, das ist auch die größte Schwäche, die wir nennen es mal uns als Europäer haben. Wir können halt einfach nicht putten. Und zwar durch die Bank können wir das nicht so gut wie andere Nationen. Und gerade auch so im internationalen Vergleich, glaube ich, stimmt es schon ganz gut, dass hier ist alles sehr drive-lastig und geputtet wird halt, weil man muss. So, weil das immer noch der. So sieht der Sport halt aus.
Aber ganz ehrlich, was ist es für dich? Also ich musste dieser Aussage von Simon absolut zustimmen, wenn ich Ricky oder Isaac putten sehe
Komplett.
oder auch Paul sofort natürlich. Aber wie ist es für dich? Siehst du das? Also wie ist so deine Meinung zu dem Thema? Trainieren wir das zu wenig oder woran liegt es, dass es bei uns so ist? Ihr hattet ja ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch ein mentaler Aspekt wahrscheinlich eher ist. Was ist es für dich?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich habe auf in gerade so meine ersten internationalen Jahre so im Europa-Zirkus Jungs und Mädels krass putten gesehen. Ich habe mir gedacht, krass, wie können die das machen? Und habe dann relativ schnell rausgefunden, naja, die stehen halt den ganzen Winter in einer beheizten Halle und putten, weil sie können in Finnland und Schweden und Estland nicht viel anderes machen und machen halt dann das. Und das bietet natürlich eine gewisse Qualität, weil du hast die Möglichkeiten, das zu machen. Und zweitens, ganz schwierig, das Golf zu spielen während der Hälfte des Jahres. Das war immer so ein bisschen mein Take auf Europa. So, die nördlichen Länder, wo es einfach nicht anders geht, die können besser putten. Und haben das auch mehr trainiert. Und als es dann ich auch mal mit Ricky eine Runde gespielt habe, als die World Tour für die US-Jungs und Mädels auch gut war, da ändert sich einfach der Blickwinkel, weil das ist so eine andere Liga. Und auch als wir mit Simon trainiert haben in Konopiste oder so, das ist einfach was komplett anderes. Also das ist nicht zu vergleichen. Das ist wie wenn jemand, der den ersten Tag spielt, sich bei 8 Metern hinstellt und ich vielleicht und man dieses Level nimmt, so ist es nochmal in die andere Richtung. Also es ist wirklich sowas von extrem. Und ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, als ich die Runde mit Ricky gespielt habe, das war in Nokia zusammen mit noch Matthias aus Finnland. Und während wir beide einen Putt gemacht haben, hatte er schon 3 gemacht. Immer,
Und
wenn
alle
wir am
drin.
Green waren. Einfach weil der in so einer krassen Routine war. Der hat halt immer gleich seine 3 Scheiben in Hand, hat bam, 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 alle 3 Dinger gemacht und wir haben halt einen Putt in der Zeit gemacht. Und wir waren immer so völlig fasziniert davon, wie der Typ diesen Parcours trainiert. Und er war völlig fasziniert davon, dass wir den Parcours im Training spielen und um ein Eis gewettet haben. Und fand es mega geil und war so voll in unserem Game drin. So, yeah, you're one up. Das war übelst geil.
Geil.
Und hat ultra Spaß gemacht, aber war einfach im Training ein ganz anderes Level. Und auch Matthias war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 1020 geratet. Europäisches Rating, muss man auch nochmal sagen. Aber das war einfach ein Unterschied. Extrem. Also, ja, ich würde schon sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Training und Voraussetzung wahrscheinlich auch ein bisschen.
Ich finde es halt krass, dass du das ansprichst. Ich weiß, wir wollten später auch nochmal darüber reden, aber ich habe ja letztes Jahr auch die European Amateur Open in Finnland mitspielen dürfen, die unter anderem auch in Nokia auf diesem super bekannten Kurs stattgefunden haben und habe natürlich ME3 gespielt. Also für die vielleicht, die das nicht kennen, in Deutschland ist das ja nicht super üblich, dass in Klassements, also in Division auch noch unterschieden wird von der Spielstärke her. Das heißt, ich war in der Spielstärke unter 900 geratet bis 850. Und das heißt auch mit gleich starken Spielern in etwa oder vergleichbaren Spielern zusammen. Und die konnte ich halt teilweise klar outdriven, was mir in Finnland zugegebenermaßen nicht immer viel gebracht hat. Aber wenn die auf 8 Metern dran waren, dann war halt jeder Putt drin. Und ich denke mir,
Richtig.
das war so schockierend für mich in dem Moment, weil ich dachte, vom Tee habe ich mich besser gefühlt als die, aber ich krieg die Scheibe nicht in den Korb ab und bei denen ist jeder Putt drin. Und das habe ich denen dann auch gesagt. Die Finnen sind ja relativ, also empfand ich so relativ ruhig während der Runde. Und so auf Bahn 4 meinte ich so, Leute, was puttet ihr denn hier alle? Da ist ja jeder Putt drin. Das war völlig krass. Ja, und das auf dem Niveau, muss man ja dazu sagen.
Genau. Und es führt ja nach oben nur krasser. Also wenn man mal jetzt, sind ja viele so von den finnischen Jungs auch drüben oder auch Albert oder so. Gut, Albert ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der hat es mit dem Putten auch nicht so. Das ist seine Schwäche. Aber wenn man so Vaino mal anschaut oder so, die können einfach krass putten auch. Also die sind ja da auch, die können nur deswegen da mitspielen, weil sie das halt auch gut können. Bei 160 Meter driven die alle mit links und Augen zu, so. Das ist nicht das Problem. Deswegen, ja, super interessant, dass das da auch schon ist und war auch mein Erlebnis dort. Ich war schon auch viel in Finnland und habe nicht nur große Turniere gespielt, sondern war dann auch da mit den Locals unterwegs, mit Matthias und dessen Kumpels und so. Und dann bist du auf irgendeinem völlig random 18 Bahnen perfekt gelayouteten Parcours irgendwo in der Walachei in Finnland und du siehst die Jungs und Mädels da spielen und die können das einfach sehr gut. Alle.
Die können das wirklich richtig gut. Ja.
Die können es einfach richtig gut. Und dieses Rumgekrebse um den Korb herum gibt es da einfach nicht. Ich glaube, auch ein bisschen damit zu tun, weil die verstanden haben, dass es darum geht. Viel besser, als wir es verstanden haben. Weil am Ende geht es darum, so wenig Würfe wie möglich zu machen und nicht den geilsten Drive vom Tee zu machen und dann viermal zu putten aus 5 Metern, was ich sehr gut kann. Aber das ist es nicht. Und die sind da, gehen da anders ran. Das ist eine andere, das ist eher eine sportliche Herangehensweise, oder eine kompetitive Herangehensweise, mehr als so eine spielerische Herangehensweise, wie ich oft das Gefühl habe, dass es auch in, gerade in Deutschland, ganz oft so ist. Da ist es dann, ist ja nicht so schlimm, wenn der Putt mal nicht drin ist.
Ja,
So eher
das
diese
stimmt, ja.
Haltung. Und die, ich kenne es von eben meinen Freunden aus Finnland und ist dann so, die ärgern sich halt unglaublich, wenn diese einfachen Dinger nicht drin sind. Und die sind die, die sich nach der Turnierrunde dann dahinstellen und noch eine Stunde putten, sich selber bestrafen dafür, dass sie die 7-Meter-Dinger nicht gemacht haben.
Ja, und mich wirst du auch in jedem Turnier in der Halbzeitpause, also wenn es Essen gibt, dann werde ich mir schnell was zu essen reinziehen und dann siehst du mich eigentlich in jeder Turnierpause am Korb stehen, um zu verstehen, warum ich in Runde 1 so schlecht geputtet habe. Also das ging mir bei den letzten Turnieren echt häufig so. Das ist schon besser geworden als letztes Jahr. Also Bene, wenn wir dieses Jahr zusammen spielen, wird es hoffentlich besser. Aber ganz ehrlich, wie findest du das? Ich finde, wenn ich Joe Mass schaue, ich bin von einem 30-Meter-Putt viel mehr, oder sagen wir 20-Meter-Putt, das reicht auch schon, viel mehr beeindruckt als von einem krassen Drive. Also ich sitze dann vorm Fernseher und denke mir, was, wie konnte er den reinmachen, irgendwie noch um einen Baum herum und so. Das beeindruckt mich mittlerweile viel mehr, muss ich sagen, als ein spektakulärer Drive, der natürlich auch Wahnsinn ist, aber was die da wegputten, gerade Kelvin und so auch, das ist absoluter Wahnsinn.
Vor allem verlässlich. Also nicht einfach einmal, sondern einfach verlässlich ein, zwei, dreimal die Runde. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe mit irgendwem drüber gesprochen, jemand, der auch noch nicht lange im Disc Golf war, und da haben wir auch darüber gesprochen. Dem habe ich empfohlen, diese Runde von den Pro Tour Championships von Drew Gibson anzuschauen, wo er einfach alles trifft. Aus egal welcher Distanz, wie crazy das ist, weil die Drives waren alle nicht so spektakulär gut, aber er hat es halt aus jeder Situation dann doch wieder gut gemacht und aus eben 20, 25 Metern noch die Putts reingemacht.
War das das, wo er auf den
Und
letzten 5 Bahnen irgendwie die ganzen C2-Putts gemacht hat? Durch die
genau,
Bäume? Ja, das
genau.
war völlig krank, ja.
Also völliger Wahnsinn. Und da habe ich auch gesagt, das ist es, das, was ich finde, am meisten Spaß macht anzuschauen, wenn es ums Anschauen geht. Am meisten faszinieren, muss ich aber ehrlich sein, wenn ich es live zum Beispiel sehe, ist, wenn diese Drives oder so Tunnelshots oder so treffen. Es ist einfach Wahnsinn. Also wenn du verstehst, wie groß der Unterschied ist zwischen 120 und 160 Meter werfen und wie einfach das bei den Jungs aussieht, bin ich immer wieder fasziniert, gerade wenn es live ist, wenn ich sehe, wie einer von den Jungs irgendwie einen 150 Meter Heiser wirft. Easy, so. Boom, ganz
Verrückt.
normal.
Ja,
Das finde ich
und
einfach
du
krass.
stehst daneben
Also
und
fand ich
denkst
schon
dir,
immer
okay,
krass.
du schaust nur kurz
So.
deinen Arm an und denkst dir, was fehlt da eigentlich, ja.
Ja. Hey, voll. Und das ist aber ja auch total interessant, weil zu einer Zeit, wo ich, glaube ich, mein bestes Spiel hatte, wo ich auch 1000 geratet war und so und ich in Finnland war, ich konnte da, wo die mit dem Heiser hinwerfen, halt mit meinem besten Drive hinwerfen. So, voll Flex, Max Distance. Und dann kommt irgendwie Seppo oder Vaino oder einer von den Jungs und macht halt einfach so einen stinknormalen, riesigen Heiser um alles so. Und denkst du so, Mann, das ist doch so unfair.
Was für eine Waffe
Wenn ich
einfach
das
zu haben, ja.
könnte. Ja, und daher kommt auch, und das ist jetzt quasi der Rückschluss auf dein Thema von vorhin. Bei dir sind es die 100, bei mir waren es halt immer dann die 130, 140 Meter. Da hört es halt bei mir verlässlich auf. Hätte ich die 20 Meter mehr gehabt, die ich mir auch immer gewünscht habe zu haben, auf diesem Level wiederum, wären die Parcours auch anders zu
Ja.
spielen, vor allem. Und andere Linien möglich. Wir sehen es hier auch in Deutschland. Wir müssen ja gar nicht so weit sagen und wir gehen immer nach Finnland rüber. Ich meine, wenn man das Spiel von einem Timo zum Beispiel vergleicht jetzt mit jemandem, der irgendwie in Deutschland spielt, ist es auch ich glaube, in dem Punkt Distanz auf jeden Fall ein Unterschied, weil da reicht keiner von uns hin, wo er aktuell und auch in Zukunft wahrscheinlich hinwerfen kann.
Natürlich nicht. Und vor allem, du musst ja auch andere Scheiben nehmen, vielleicht andere Shots wählen. Während Timo sich da hinstellt und 18 Heiser sieht, sehen wir halt irgendwie 18 komplett unterschiedliche Würfe mit 18 unterschiedlichen Scheiben. Von daher, das ist schon cool, wenn man das kann. Ja, definitiv. Und da bin ich auch sehr neidisch.
Voll. Und trotzdem ist Weite dann wiederum nicht alles, was auch immer schön ist, dass nicht der am weitesten oder die am weitesten werfen kann, auch automatisch die Person ist, die das Ding gewinnt, sondern am Ende muss das Ding halt auch rein. Und deswegen gehört beides dazu. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt von gerade. Vielleicht noch eine Sache zu dem Amateurturnier in Finnland.
Ja.
Wann? Das war letztes Jahr, hast du gesagt, richtig?
Genau, das war letztes Jahr, ja.
Wie war das für dich? War das dein erstes internationales Turnier?
Ja, genau, war mein erstes. Und dann halt auch gleich noch so ein richtig krasses. Also ich weiß noch, am Anfang hattet ihr auch mal über Nokia Bahn 1 gesprochen und ich dachte mir, ich gucke mir das halt vorher auf dem Großplan an und auf Videos und ich denke mir, was erzählen die Jungs denn da? Das, dieses Mando, also wer es kennt, da steht so ein Triple Mando, ist halt riesig. Ja. Und dann ist halt genau dieser Effekt, den ihr da gesagt habt. Für mich war es auch bei den Amateur Open, ist es so, dass du drei Kurse an drei Tagen spielst. Da spielst du nicht dreimal Nokia, sondern drei Kurse an drei Tagen. Nokia war mein erster Kurs. Und du hast völlig recht. Ich war auch noch der Erste auf dem Tee in meiner Gruppe, wurde da announced, irgendwie, was auch die Situation nicht besser gemacht hat.
Und, hattest du das vorher schon mal?
Ich hatte das vorher immer in Salzgitter tatsächlich, ja.
Ah ja, sehr gut, ja, stimmt.
Aber ansonsten nicht. Und die Situation ist natürlich nochmal eine ganz andere. Irgendwie wusste ich auch nicht. Also in Finnland war es irgendwie auch insgesamt anders. Also auch keiner hat sich vor der Runde eine gute Runde gewünscht, was mich sehr irritiert hat. Also ich wusste gar nicht, wo mein Flight war. Ich stand einfach auf dem T-Pad und irgendwo waren random noch drei andere Leute, die mit mir zusammengespielt haben. Die habe ich dann auf dem T-Pad quasi kennengelernt. Aber insgesamt war es total schockierend für mich, muss ich sagen. Du hattest mir, also man muss ja dazu sagen, wir waren schon ein paar Tage vorher da und haben uns schon mal so an finnische Verhältnisse von den Kursen gewöhnt. Du hast mir auch Kartis empfohlen und wir haben auch gleich das Gold-Layout gespielt und dann habe ich so das erste Mal gesehen. So, mit deutschem Disc Golf kommst du hier nicht weit. In Kartis, glaube ich, weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, 31 über Paar gespielt oder so und wirklich vollkommen zerstört worden von diesem Kurs, physisch und mental. Und und jetzt stehe ich halt so in Nokia und denke mir, okay, die Pros spielen hier 10 unter, 12 unter, Maxi, also das ist schon wirklich krass, aber dann gucke ich so am Ende der Runde auf meine Scorecard und muss dazu sagen, war wirklich sehr windig, aber ich will ja auch hier keine Ausreden geben und stehe da halt 27 über Paar auf 18 Bahnen.
Ciao.
Wirklich jedes OB mitgenommen, was so geht, ja. Und war wirklich völlig zerstört und das hat mir auch mittlerweile, muss ich sagen, eine andere Herangehensweise an Turnierparcours gegeben, weil am Tag 2 haben wir den Tampere gespielt, der aus meiner Sicht noch ein bisschen härter ist als Nokia sogar. Und da war Joris dann mein Caddy, also Joris Richter, der ja auch bei uns im Team ist. Der hat ja eine Woche später die richtigen European Open gespielt, von daher hatte er da Zeit.
Die
anderen, da wo die Pros spielen. Ja. Wir haben ja den Kurs quasi warm gespielt.
Eben.
Und da war Joris mein Caddy und das war wahnsinnig Gold wert, weil Joris mir immer wieder gesagt hat, egal wo ich war, und der Kurs besteht aus wahnsinnig vielen Paar Vieren und Fünfen, das ist also auch eine ganz andere Herangehensweise an den Kurs. Und Joris meinte, Robin, du kennst deine Stärken, kennst aber auch deine Schwächen. Du nimmst jetzt nicht den Driver und riskierst hier alles, sondern du nimmst schön deine Origin, deine Midrange, zu der Zeit auf jeden Fall meine verlässlichste Scheibe für mich, und spielst sie in die Landing Zone und dann bist du mit dem Bogey okay. Das ist völlig in Ordnung, die Bahn ist super schwer, mach dir keinen Kopf. Und das habe ich versucht umzusetzen, immer noch schwierig gespielt. Ich weiß, glaube 24 über Paar oder so, was für mich aber schon sich viel besser angefühlt hat als Nokia, wie gesagt. Mhm. Nochmal ein bisschen schwerer und für meine Spielerverhältnisse auf jeden Fall viel zu schwer. Und am dritten Tag war ich dann komplett alleine. Joris hat dann bei Tobi Klan den Caddy gemacht in Nokia, während ich dann Yukuyavi gespielt habe. Sicherlich der leichteste von den drei Kursen. Und ich habe Joris quasi immer so wie so auf meiner Schulter sitzen gehabt, so mental, der mir sagt, Robin, spiel safe. So. Was soll ich sagen? Ich habe in Jukiavi 18 Bahnen lang die Box gehabt, von der ersten Bahn bis zur letzten.
Sehr gut. Geil.
Hab leider die letzten beiden Bahnen verkackt, aber trotzdem insgesamt 8 übergespielt, war damals meine bestgeratete Runde, irgendwie mit 9,15 oder sowas, irgendwas an dem Dreh. War super zufrieden. Aber ich habe halt wirklich auch fürs Golfen gelernt, kenne deine Stärken, kenne deine Schwächen und spiel auch dementsprechend. Du bist halt eben nicht der 120 Meter voll flexen aus dem Rough mit 40 Birken vor dir zum Korb schafft. Nee,
Ja.
spiel smart und spiel deine Stärken aus und dann hat es auch viel besser geklappt.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz fundamentales Learning, das du dir da hart erarbeitet hast
Die
mit sehr viel
Schmerzen.
über Paarspielen. Weil, also, es ist ja ultra selten hier in einem deutschen Turnierformat. Drei über an der Bahn zu spielen, ist schon sehr unwahrscheinlich, egal in welchem, ja, Skill-Level man sich befindet. Aber das Ganze 18 Mal zu machen, also 27 über, bedeutet ja das
Ja,
am
ja,
Ende, dass
ja.
du oftmals gut oben drüber lagst und nicht nur ein Wurf,
Ja.
sondern eher zwei und mal drei und das auch gut am Stück. Das ist einfach was anderes, weil du gehst dann nicht an die nächste Bahn und spielst ein Birdie. Oder hast du überhaupt die Chance, ein Birdie zu spielen? Das ist ja auch nochmal der Witz an der Sache.
Du weißt, du stehst halt in Nokia, also in meinem Fall an der 1 und denkst dir, okay, ich habe, glaube ich weiß nicht mehr ganz genau, vielleicht zwei oder drei Bahnen, die ich halbwegs realistischerweise im Birdie überhaupt spielen könnte und die 1 zählt schon dazu von der Distance. Aber du weißt, du
Ja.
bist so nervös, die kannst du quasi schon mal knicken. Und da ist nicht mehr viel mit retten. Und wenn du dann halt schon zu deinem Putt für einen Triple Bogey stehst und weißt, der ist halt 7 Meter lang und muss jetzt drin sein, ansonsten wird es richtig
Ja, oh
bitter.
Gott.
Ja,
Viel schlimmer als zum Birdie zu putten.
auf jeden
Viel
Fall. Und
schlimmer als zum
dann
Birdie zu
fängt es halt an, langsam richtig weh zu tun, ja.
putten. Ja, Mann. Boah, kann ich so gut verstehen. Ich habe diese gleichen Erfahrungen dort gemacht und war immer wieder dankbar darüber, weil dieser Blick über den Tellerrand sich so krass für mich gelohnt hat. Nicht nur golftechnisch, sondern auch nochmal, wie können andere spielen und so und wie sind andere Bahnen und Layouts und so weiter. Fand ich immer mega geil. Wie war das für dich? War es gut oder hast dich frustriert, da so, echt sorry, aber da so abzukacken, was man ja nicht gewohnt ist, auf solchen Parcouren zu spielen? Wie war das für dich?
Also ich muss sagen, Katis war schon frustrierend, obwohl das ja noch lange nicht Turnier war, aber da dachte ich mir schon, oh mein Gott, das ist ja erbärmlich, was ich hier mache. Aber nee, ich habe versucht, das Turnier dann selber zu genießen, weil ich mir dachte, du stehst ja wirklich auf einem der schönsten Kurse Europas, der sowieso nur einmal im Jahr offen ist, ansonsten ist es ja ein normaler Park. Und habe dann wirklich versucht, das zu genießen, was mir zugegebenermaßen sehr schwer fiel teilweise. Wenn ich dann halt schon zum Triple Bogey geputtet habe, dann habe ich das auch mal 5 Minuten lang nicht genossen. Das muss man auch mal ernst oder fairerweise sagen. Aber nee, im Endeffekt war es total gut und es hat mir auch für den, also jetzt, wenn man das mal auf Disc Golf bezieht, aber auch so ein bisschen eigentlich aufs Leben und das finde ich ja, das zeigt einem Golf auch immer wieder so ein bisschen, dass du was auch fürs Leben lernen
Voll.
kannst, ist, dass es mir eigentlich so im Long Run richtig viel gebracht hat und ich auch mein Spiel danach verändert habe. Ich habe wirklich angefangen, intelligenter an Bahnen heranzugehen und auch, was richtig krass war, dass ich, egal welches Turnier ich danach gespielt habe, und ich habe eine Woche später mit Alex zusammen in Kroatien gespielt. Also wir sind direkt aus, ich bin aus Finnland wieder. Einen Tag später hat mich Alex in Berlin besucht und wir sind direkt nach Kroatien gefahren, um
Sehr
da
gut.
noch was zu zocken. Und
Was habt ihr da
ich dann da.
gespielt?
Sveti Martin haben wir da gespielt,
Ah
bei
ja,
Dinko.
sehr gut.
Wer ihn kennt, du kennst ihn ja gut. Er hat mir auch von euch erzählt, ich soll übrigens noch liebe Grüße bestellen, ist schon eine Weile her. Ja,
Vielen Dank. Zurück.
bestelle ich, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Aber nein, was ich sagen wollte, ist, ich stand da dann halt an Bahn 1 und ich war halt null nervös. Ne? Das war, als ob ich eben hier kurz in den Park gehe und spaziere. Also ich
Ah, okay.
glaube, nervöser da als in Nokia zu stehen, also geht bestimmt, aber war es jetzt für mich in dem Fall dann nicht mehr. Und die Turniere, die danach kamen, ist nicht so, dass ich mich nicht drauf gefreut hätte oder so, ganz im Gegenteil. Aber ich konnte ein bisschen entspannter an die Sache rangehen, weil ich wusste, größer wird es erstmal nicht mehr für mich. Und ja, wie es dieses Jahr aussieht, ob ich da immer noch nicht nervös stehe, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, ich gehe anders ran. Und mittlerweile hat man ja auch so die Idee, dass man noch eine Rechnung offen hat mit den Kursen.
Boah,
Und dann
das ist
noch
das
wieder was gut
Schlimmste.
machen will.
Denk dir das
Ist das das
nicht.
Schlimmste?
Also wenn du einen Tipp haben möchtest, für mich hat das nie gut funktioniert. Ich kenne Leute, für die das gut funktioniert hat, die dann die Rechnung auch beglichen haben. Ich denke mir, hab mir jedes Mal gedacht, boah, die Rechnung ist noch offen, die hole ich mir jetzt. Und das hat es nie so richtig. Und das ist wie, wenn man sich vor eine Runde vornimmt, heute spiele ich 5 unter. Da kannst du sicher sein, du wirst nicht 5 unter spielen. Es wird
Witzig,
nicht
dass du das
klappen.
ansprichst. Ich habe nehme mir sowas eigentlich immer vor, weil ich ziemlich kompetitiv, zumindest
Ah ja.
mental bin auf jeden Fall. Und ich nehme mir das immer vor und es funktioniert nie für mich. Und bei den letzten beiden Turnieren habe ich mir
Been
gesagt,
there, done that,
ja,
auf jeden
genau.
Fall.
Und bei den letzten beiden Turnieren habe ich mir gesagt, Robin, Spaß haben. Das ist es. So. Nimm dir das in den Kopf. Und ich habe das bei jedem Drive und bei jedem Putt gedacht. Und Bene, du glaubst es nicht, selbst Putten hat geklappt. Es war
Doch, ich
verrückt,
glaube
aber
das, weil ich habe
da
das
waren
ja
noch
auch schon
zehn
im Nicht-Turnier
Gegenwindputs
gesehen.
drin.
Das funktioniert ja.
Ja, es ist
Ja,
geil. Also
voll.
kann ich nur jedem empfehlen. Probiert's mal aus.
Ja, probiert Spaß haben aus. Ist wirklich mit der beste Tipp. Ich denke, ihr habt es auch bei Simon ja gehört, als es eine der größten Motivationen ist, Spaß zu haben, Bock zu haben, die Scheiben zu werfen, egal aus welchem Grund. Ob die jetzt neu sind, weil du einen Sponsor wechselst oder weil du Bock hast, ein geiles Turnier bei schönem Wetter zu spielen, ist ja völlig irrelevant. Aber solange der Spaß da nicht zu kurz kommt und es nicht so ist, boah, ich will jetzt diesen Kurs zerstören, weil ich habe da auch eine Rechnung offen, was echt, also es hat für mich wirklich nicht funktioniert, jetzt wo ich darüber nachdenke, das war echt nicht gut. Spielt man einfach besser und
Voll.
lockerer. Und lockerer ist beim Disc Golf ja eigentlich immer besser.
Definitiv, ja. Und vor
Ich kenne
allem
niemanden, der verkrampft gut Disc Golf spielt.
mental, glaube ich auch. Das ist ja das, was ich auch irgendwie von den Leuten, die jetzt schon ein bisschen länger spielen, so wie du, immer wieder so ein bisschen mitbekomme, ist, entspann dich einfach so. Das ist halt, viel findet ja im Kopf statt. So, ich glaube sogar für mich ist es das Allermeiste, weil gerade so, ich weiß ja, was ich kann. Und ich weiß, dass ich mit Driven eigentlich nie ein großes Problem habe. Klar schaffe ich die Weiten vielleicht nicht, aber ich weiß, dass ich meine Gaps relativ gut treffe. Aber bei mir ist es zum Beispiel voll das Mentale. Und das ist ja auch so ein bisschen das, über was, glaube ich, relativ oder zu wenig vielleicht gesprochen wird, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigen will, wie man mit dem Sport besser wird. Also da würde mich deine Meinung auch zu interessieren, ist, dass extrem viel über die Form im Disc Golf gespielt wird. Also wie ich jetzt zum Beispiel meine Backhand durchziehe, was ich für Fehler mache. Aber so über den mentalen Aspekt redet man irgendwie relativ wenig, habe ich das Gefühl. Und dafür empfinde ich ihn zu wichtig, dass da so wenig drüber gesprochen wird.
Ja, das sehe ich auch so. Ich habe da viel auch erlebt, viele Spieler und Spielerinnen auch deswegen gehen sehen, einfach weil das mental zu einem gewissen Zeitpunkt nicht gut funktioniert hat oder nie funktionieren wird und sie sich das irgendwann eingestanden haben. Es gibt ein. Ich habe letztes Jahr in Järva mit einem finnischen Spieler zusammengespielt, den ich schon kannte von früher, der dann 5 Jahre Pause oder 4 Jahre Pause gemacht hat, weil der mental einfach nicht mehr in der Lage war, Disc Golf zu spielen, weil der Druck zu hoch war. Da waren sehr viele Erwartungen an ihn geknüpft und Sponsoring und keine Ahnung. Und das hat ihn so aufgefressen. Und wir hatten da in der Runde viel drüber gesprochen, einfach weil ich irgendwann gesagt habe, so, hey, sag mal, warum haben wir uns eigentlich jetzt so ewig nicht gesehen? Warst du beim Militär? Das ist das, was meistens in Finnland passiert, dass die Jungs 1 oder 2 Jahre dann beim Militär sind, ihren Dienst machen und dann wiederkommen. Das ist eigentlich bei allen so gewesen. Und er hat dann gesagt, nee, nee, er war beim Militär, ja, aber er konnte nicht mehr. Er war fertig.
Wahnsinn.
Er spielt auch jetzt nur noch Mixed Bag und will einfach wieder Spaß haben. Er hat sich über ein Jahr lang während Corona antrainiert, wieder Spaß am Disc Golf zu haben mit Freunden. Und das war dann sein zweites Turnier, glaube ich, oder so. Und für den war dieser mentale Aspekt wirklich. So, das war einfach alles zu viel und das hat ihn so blockiert, dass er einfach dann auch komplett aufgehört hat. Und deswegen, Das ist jetzt natürlich ein sehr drastisches Beispiel, aber ich glaube, wenn du mental stark bist oder es dir egal ist, hast du einen großen Vorteil.
Das denke ich auch, ja.
Das ist ein bisschen ja auch das, was wir das letzte Mal gesagt haben beim Putten und den Amis. Ist das einfach, vielleicht machen die es nicht so im Kopf. Das ist ja auch ein mentales Ding, was auch sehr gut ist. Ich war mal, das habe ich, glaube ich, in der ersten Staffel mal erzählt, als ich das zweite Jahr die World Tour gespielt habe, hat mir ein Freund angeboten, der gerade seine Ausbildung fertig gemacht hat zum Sportpsychologen, da mal eine Session zu machen. Und das hat mir krass viel gebracht, tatsächlich. Natürlich.
Eine mentale Session quasi, oder wie verstehe ich das?
Genau, genau. Wir haben 1,5 Stunden Session gemacht dazu, wie man was ist ein Problem auf dem Discgolf-Parcours im Turnier gerade, wie kann man denen entgegenwirken, wie kann man Mechanismen für sich selber finden, die dazu führen, dass man mental genauso fit auf dem Parcours ist wie spielerisch, also wie formtechnisch, wo wir ja im besten Fall Fitness trainieren, unsere Form studieren, die verbessern, Putten trainieren und so weiter. Und genauso kann man auch mentale Stärke trainieren. Und damals war ein großes Learning, dass eine Discgolf-Runde dauert sehr lange. Und wenn man die ganze Zeit angespannt ist im Kopf, weil man sich die ganze Zeit damit beschäftigt, dann ist das ein Problem, weil man diese kognitive Fähigkeit gar nicht haben kann eigentlich. Es dauert viel zu lange, sondern man braucht Ruhephasen zwischendrin. Genauso wie man nicht die ganze Zeit Liegestütz machen kann. Man kann immer wieder 10 machen zum Beispiel, aber du kannst nicht durchgängig 50 machen, aber du kannst 5x10 machen vielleicht. Das war immer so das Bild. Und da gibt es verschiedene Techniken, die dann für jeden wieder anders funktionieren, in so eine Ruhephase mental reinzukommen. Das kann sein, so wie ich das mache, ich laber halt dann mit irgendwem und es wird auch dann irgendwann hört es auf, mit Disc Golf zu tun zu haben, sondern es geht um alles Mögliche. Das ist eine gute Ablenkung und da musst du aber einen Punkt finden, wie du wieder einsteigst und sagst, so, raus aus dem Labern, jetzt stehst du wieder auf dem Tee, jetzt bist du wieder dran. Und da gibt es viele Sachen, die man trainieren kann.
Aber witzig, dass das gerade das für dich funktioniert, weil ich habe festgestellt, dass es bei mir genau andersrum ist. Wenn ich zum Beispiel meine Casual- und die Turnierrunden miteinander vergleiche, dann nehme ich mir wahrscheinlich wie die allermeisten auf den Turnierrunden viel mehr Zeit am Tee, mehr Zeit für den Putt und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass das meinem Spiel echt gut tut, wenn ich fokussiert bin. Ich hatte das letztes Wochenende tatsächlich in Finsterwalde. Zweite Runde, mein Flight war einfach legendär. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so viel gelacht habe während einer Turnierrunde. Ich konnte nicht mehr wirklich. Aber ich muss sagen, ich glaube, es hat meinem Score nicht gut getan. Das ist so ein bisschen, wo ich selber danach darüber nachgedacht habe. Ich glaube, ich bin kein Spieler dafür, dem das wahnsinnig gut tut. Ich habe es unglaublich genossen und ich würde es wieder so machen, weil ich spiele Disc Golf für den Spaß. Klar ist auch mein Rating, das, an dem ich arbeiten will. Aber wenn ich nur auf meinen Score schauen würde, glaube ich, bin ich persönlich eher der Spielertyp, der sich konzentriert und wenn ich nur auf Score spielen würde, auch ruhig sein würde, größtenteils.
Ja, witzig, wie das ist anders ist. Wahrscheinlich hat. Übrigens auch ein Grund, du hast es vorhin in Bezug zu Nokia gesagt, dass da nicht viel geredet worden ist. Und dein Flight bestand wahrscheinlich zu mindestens der Hälfte aus anderen finnischen
Natürlich.
Und ausländischen Spielern und Spielerinnen. Das ist ein Grund. Also das ist auch jetzt nicht abwegig generell, dass die Finnen eher ruhiger sind. Das wissen wir alle, die da schon mal waren. Aber das ist auch ein Grund, ist, dass die einfach, die nehmen das anders. Diese Disc Golf Turnierrunde hat für die einen anderen Stellenwert. Da geht es nicht in erster Linie darum, eine gute Zeit mit Freunden zu haben. Das gibt's auch, aber es ist eher aus meiner Perspektive nicht der primäre Faktor. Der primäre Faktor ist, da jetzt ordentlich eine Runde zu spielen und danach kann man immer noch Bier trinken und Spaß haben. So.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Das Witzige ist, wir standen halt so an Bahn 18 und ich so, weil so gar keine Konversation stattfand, ich meinte so, ja, in Deutschland wünschen wir uns noch eine schöne Letzte irgendwie und klatschen nochmal alle ab und die schauen mich alle drei nur an und meinen so, ja, können wir machen. Und das war halt so deren Reaktion.
Voll nett.
Ja, total. Und ich war sehr irritiert davon, aber dachte mir, gut, so sind sie vielleicht oder das ist der Flight. Ich meine, weil ich da mit drei Leuten zusammengespielt habe, kann ich ja nicht ganz Finnland damit abdecken. an Charakteren, aber
Ja.
ja, vielleicht ist das im Schnitt eher
Also
so, ne?
tatsächlich, ich kenne es schon, dass die sich auch eine gute Letzte wünschen. Aber wahrscheinlich auch eher nur dann, wenn die schon mal international gespielt haben, weil es überall anders gemacht wird.
Vielleicht ja.
Und das gute Runde wünschen haben die auch, aber es funktioniert anders. Da geht, es ist eher so ein Zwinkern. Und dann sagen sie,
Okay.
das heißt, auf Finnisch heißt es Jemmy. Und das Flüstern, das heißt, es geht da halt so ganz schnell so ein Nicken, so Jamie, Jamie, Jamie. Das ist nicht so wie bei uns, hey, gute Runde, viel Spaß, sondern es ist einfach nur so ein schnelles, so zack, zack, zack.
Dass du
Und
das
dann geht's
sagst,
auch
ich
schon
achte da
los.
dieses Jahr mal drauf, ja.
Ja, also Jamie, wenn sie es sagen, dann meinen sie gute Runde.
Okay.
Das ist der schnelle Ausdruck für eben gute Runde.
Sehr gut.
Und hat mich auch, als ich das erste Mal da war, irritiert, weil ich es natürlich anders kannte. Und ich kannte internationale Spiele dann noch in Österreich, was sehr nah am deutschen Spiel ist. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr improvisiert zu dem Zeitpunkt, als ich dort war. Noch mal ein bisschen anders einfach. Und von dort nach Finnland war so, okay, hier funktioniert es anders. Aber also es ist mega geil, es hat mir krass getaugt, immer. Aber da muss man sich drauf einstellen. Und die Leute kennenlernen. So. Das, also, wenn du dieses Jahr wieder mit jemandem spielst aus dem letzten Jahr, das wird ganz anders sein.
Okay, ich bin sehr gespannt, ja.
Ja.
Aber
Und was
ich
hilft,
werde.
sind so 5 Sätze auf Finnisch.
Okay, dann machen wir
Oder
vielleicht noch eine
Wörter.
private Finish-Session davor. Boah,
Ja,
ich habe ja jetzt Joris vor Ort als Inside-Man quasi.
perfekt.
Ja, also
Optimal. Ja, das
also
kann Joris
Joris,
noch
falls du
deutlich
das
besser als ich.
hörst, genau, bereite mal was vor. Da hätte ich Lust drauf, noch was zu lernen und auch um das nochmal nochmal in das richtige Licht zu rücken. Also wir fahren da dieses Jahr nochmal hin und auch mit viel mehr Leuten, weil wir eben davon vorgeschwärmt haben. Dieses Jahr sind wir zu 11, letztes Jahr waren wir zu dritt. Genau, zu dritt
Ah,
waren wir
krass.
dort. Und wir haben halt wirklich eben vorgestellt, weil es ein Traum ist. Also ich glaube, du wirst es wahrscheinlich unterschreiben, wenn ich das sage, aber kann ich nur echt jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, ob das jetzt nur in Finnland ist oder Norwegen, Schweden, Dänemark. Ich glaube, auch mal so einen anderen Spirit vielleicht zu erleben und auch nochmal andere Kurse, die es vielleicht noch so in Deutschland nicht gibt, ist einfach ein absolutes Erlebnis für jeden, der Disc Golf liebt.
Ja, absolut, absolut. Und also auch Sveti Martin, ist eine Reise wert,
Voll,
sage
voll.
ich mal. Das soll das nicht schmälern. Es funktioniert auch wieder anders. Auch da ist das ist ein anderes Turnier einfach. Und es ist mega
Total.
geil, dass wir die gerade von Deutschland aus die Möglichkeit so relativ zentral haben, das so mitzunehmen. Und ja, ich sag das ja schon von Anfang an. Spielt außerhalb, nehmt es mit, solange das noch geht, vor allem. Das ist nämlich überall wachsen die Anzahl der Spieler und Spielerinnen und es wird immer mehr geben auf jedem Niveau und dann wird es immer schwieriger, in diese Turniere reinzukommen. Und solange ihr die Möglichkeit habt, das zu machen, macht das. Ich habe krasse Leute kennengelernt, da krasse Freundschaften entwickelt, die davon leben, dass wir uns ein-, zweimal im Jahr auf diesen Turnieren treffen, die aber so viel bedeuten, das kommt ja auch noch mit dazu. Also da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das würde mich nämlich auch noch interessieren, wie du das diesen ganzen Disc Golf Zirkus so auf einer privaten Ebene wahrnimmst und wie so die Menschen sind, denen du begegnet bist jetzt in den letzten 3 Jahren, weil auch das ist ja schon speziell im Disc Golf. Vielleicht habe ich immer das Gefühl, vielleicht ist es auch gar nicht speziell, vielleicht siehst du das anders. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, macht es, schaut euch um und ich finde es mega geil, dass ihr da auch für Amateursicht euch das rausgesucht habt und es gibt noch ganz viele andere krasse Amateur-Events in Europa, die man machen sollte. Als nächstes muss ich euch noch Amsterdam Challenge empfehlen.
Okay.
Das solltet ihr machen. Das ist was, worauf ich immer mega neidisch war, weil ich war nie im Amateurstatus. Und als der Dean angefangen hat, das ist der TD dort, Turniere auszurichten, hat er gesagt, es gibt für alle mit einem Pro-Status schon genügend Turniere. Das ist totaler Scheiß. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich mache das jetzt für Amateure und da dürfen auch nur Amateure spielen. Und der hat dann die Amsterdam Challenge ins Leben gerufen. Das ist auch schon 10 Jahre her wahrscheinlich. Und das ist auch ein riesen Ding. Also das ist so krass groß im Sloterpark in Amsterdam. Megaturnier. Ich war da mal so als Gast sozusagen, aber nicht gespielt. Und das ist mega geil.
Ja, werde ich mit auf die Liste nehmen. Wir haben noch Michas mit auf der Liste für dieses Jahr, um den Sommer in Spanien so ein bisschen zu verlängern. Aber Amsterdam hört sich auch sehr, sehr gut an. Ja.
Ja. Voll. Also jetzt nochmal zur Frage. Wie ist die Community für dich? Was hast du da erlebt? Gibt es irgendwas Spezielles oder nicht?
Ja, ich glaube, die Community ist für mich fast alles beim Disc Golf, muss ich sagen, neben den sportlichen Aspekt. Und das ist jetzt nicht, weil ich das so dahin sage, sondern das ist wirklich für mich auch das, was mich beim Sport gehalten hat und auch heute irgendwie immer wieder nochmal fasziniert, weil auch wenn ich ein Turnier spiele, ist das für mich immer, also ich meine, ich hatte es letztes Wochenende, du stehst samstags morgens um 4 Uhr auf, um ein Turnier zu spielen, wo es den ganzen Tag regnet. Ja, also wer macht sowas? Also wenn du nicht völlig krank bist, dann machst du sowas nicht, aber ich denke mir, ich habe voll Bock drauf, weil das wie ein Wochenende mit meinen richtig guten Freunden ist. Und so fühlt es sich mittlerweile an. Es hat sich ja wie bei den meisten wahrscheinlich so eine kleine Clique bei uns gebildet von ein paar Jungs und Mädels, die halt irgendwie immer auf den Turnieren in der Region mindestens sind. Und das ist so ein bisschen das, was es für mich ausmacht. Das ist das, was mich beim Sport gehalten hat. Wenn ich, glaube ich, jedes Mal da alleine stehen würde und irgendwie Probleme hätte, mit den anderen zu sprechen oder so, weil man sich nicht so richtig gut kennt oder so, würde ich, glaube ich, heute nicht mehr so intensiv spielen. Und das habe ich auch bei ganz vielen anderen Sportarten vermisst. Eher sogar, ich will jetzt hier kein Bashing betreiben, aber es gibt, glaube ich, viele Sportarten, wo der Ton sehr harter ist und auch viel beleidigt wird und so. Und das hat mich noch nie, ich bin da nicht so ein Typ für, deswegen gucke ich auch nicht viele andere Sportarten oder quasi gar keine, weil mich das nie gecatcht hat. Das hat mich nie irgendwie bei der Laune gehalten, selbst wenn ich das Spiel gut fand. Beim Disc Golf habe ich das Gefühl, zu 99% super supportive, gemischt ein bisschen mit Trash Talk, wenn du sehr gute Freunde auf dem Parcours hast. Und die Mischung ist es halt genau, die es für mich ausmacht, irgendwie, dass ich total Spaß daran hatte. Und wenn mich abends meine Freundin fragt, irgendwie, sag mal, hast du den ganzen Tag im Regen gespielt und das hat ja Spaß gemacht. Ich kann aus voller Inbrunst sagen, war richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht, aber ich gehe jetzt richtig gerne duschen. So.
Das ist reicht jetzt auch wieder.
Genau. Also Community ist das Allergrößte für mich, muss ich echt sagen. Und ich glaube, jeder, der mich und auch Alex auf dem Parcours sieht, der, glaube ich, merkt es auch, dass wir das beide machen, weil wir es lieben und nicht, weil wir es müssen.
Mhm. So. Ja. Was ist der most random Moment, der dir so beim Disc Golfen einfällt, was so mit Menschen zu tun hat? Gibt es da einen, der dir direkt einfällt?
Boah, nee, da müsste ich jetzt, glaube ich, echt überlegen.
Okay, denk mal nach. Ich erzähle mal kurz meinen, weil es mir gerade einfällt. Das ist so sauwitzig gewesen. Das war hier Berlin Open. Waren wir unterwegs, erste Runde, alle zugemischt und ich habe gespielt mit einem Spieler aus Thailand, der heißt Pom. Und Pom hatte einen Kumpel dabei und der kennt den aus Thailand und sein Kumpel war aber Deutscher und irgendwann kam so, irgendwie kommt der mir krass bekannt vor und dann stellt sich irgendwann raus, man kommt ja dann so ins Reden und so weiter und Pom ist jetzt nicht für sein gutes Spiel bekannt, sondern der hat halt krass Spaß dran, ne? Und kann halt 40 Meter weit werfen. Und liebt Disc Golf und ist in Thailand auch so mit derjenige, der das so voranbringt. Und sein Kumpel ist einfach jemand, der gerne nach Thailand reist und ist Synchronsprecher und ist die Synchronstimme von Brad Pitt und noch 3 anderen in dem Kaliber. Okay. Und deswegen kam der einem so bekannt vor, weil du den schon mal gehört hast. Und das hat sich dann irgendwie nach neuen Bahnen rausgestellt. Und ich fand das so lustig und so random, wenn jetzt so, ich habe einfach gerade den Synchronsprecher von Brad Pitt kennengelernt. So, der wohnt hier auch in Berlin. Wir haben uns dann auch noch Nummern ausgetauscht, weil ich fände es so mega, ich habe dann so ein bisschen erzählt, was wir machen und ich habe gesagt, ich fände es so witzig, wenn er für uns ein Werbevideo einsprechen könnte für Action Bound und so. Das hat es dann leider nicht ergeben. Aber es hätte ich einfach geil gefunden. Es hätte einfach sein können. So, es hätte einfach passieren können, dass aus dieser total wirklich willkürlichen Zusammenkunft das entsteht. Das ist einfach der Synchronsprecher von Brad Pitt. Und ich kann jetzt sagen, ich kenne den. Ich habe mit dem mal einen Vormittag im Regen verbracht.
Nee, sehr geile Story. Ich glaube, da kann ich, glaube ich, keinen draufsetzen. Das ist schon echt richtig cool. Aber vielleicht kann ich an der Stelle einen kleinen Shoutout für Tobi geben, weil ich hier, man muss es ja auch sagen, ich habe ja, für die, die es vielleicht wissen, ich habe ja auch mit dem Disc Golf so shopmäßig zu tun. Alex und ich haben in dem Birdie Shop. Und bin jetzt hier aber für meinen Hauptjob quasi in Hannover gerade unterwegs auf der Hannover Messe und darf hier aber bei Tobi halt einfach in Ilse pennen. Weil, und den Tobi habe ich halt nur übers Disc Golfen kennengelernt und wir haben quasi auch darüber immer wieder Kontakt und das ist das, was es glaube ich auch so für mich irgendwie macht, dass ich dann einfach Tobi anrufe und sage, du pass auf, ich bin nächste Woche in Hannover, es gibt irgendwie bis Bielefeld kein Hotelplatz mehr, kein Bett mehr frei. Wie sieht's aus? Kann ich bei dir pennen? Und er sagt, klar, kein Thema, kommst einfach vorbei und deswegen Shoutout an Tobi an der Stelle für ja, den Moment.
Ja. Voll, die Disc Golf Community ist eine gute Couchsurf Community.
Voll, ja.
Man ist überall krass willkommen und man wird auch alle willkommen heißen. Nicht um, also ich kenne es so von den Berlin Open zum Beispiel. Seitdem ich hier wohne, war immer, wenn Berlin Open ist, hier die Bude voll. Einfach ganz, ganz klar. Und ja, macht's voll aus. Finde ich richtig cool. Und finde ich auch schön, wie du es gesagt hast, dass das, was dich beim Sport gehalten hat. Weil das lernt man ja erst viel später kennen. Aber das trifft's, finde ich, sehr gut. Du hast es gerade im Nebensatz erwähnt. Ich würde dem aber ganz gerne ein bisschen mehr Bühne bieten als den Nebensatz. Also ich fasse es nochmal kurz zusammen. Du spielst seit nicht mal 3 Jahren. Du hast das letzte Jahr das erste Mal ein großes Amateur-Event gespielt und bist auch noch so weit gegangen, dass du das Ganze dir auch noch so als Job nebenbei ans Bein gebunden hast in Form von einem Disc Golf Store. Warum?
Das frage ich mich auch jeden Tag. Nein, Quatsch. Nee, die Antwort ist eigentlich ganz klar. Als ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich mir ein Starter-Set über Amazon bestellt habe. Bei Alex lief das anders. Der hat sich so in einem Shop Scheiben bestellt. Und man muss dazu sagen, Alex und ich hatten davor schon teilweise getrennt, teilweise gemeinsam Businesses, die auch irgendwie im E-Commerce-Bereich unterwegs waren. Und den einen Tag, ohne jetzt den Namen nennen zu wollen, rief ich Alex an und meinte, du, ey, ich habe jetzt hier 5 Tage auf meine Scheiben gewartet, die ich, also jetzt nicht das Starter-Set, sondern die ich mir danach mal bestellt habe, in einem Shop, den ich auch optisch irgendwie nicht mehr zeitgemäß fand und ruf halt Alex an und dann, so wie impulsiv, wie ich manchmal bin, und sag, komm, ey, das können wir besser. Wir haben wirklich keinen blassen Dunst vom Discgolfen gehabt. Also wir waren wirklich ein halbes Jahr oder so, haben wir höchstens gespielt. Hatte irgendwie 5 Scheiben oder so und habe Alex irgendwie, ich weiß auch nicht bis heute nicht, wie ich es geschafft habe, aber konnte ihn überreden, dass wir gemeinsam sagen, ja, nee, klar, lass machen. Also als ob es das Logischste von der Welt war. Und wir haben dann auch gesagt, dass wir das mal nicht auf die deutsche Art und Weise machen, dass wir sagen, wir starten erst, wenn es perfekt ist, sondern wir haben relativ früh gestartet. Es hat zwar relativ lange auch gedauert, bis wir überhaupt einen Supplier gefunden haben. Wir haben ja mit Innova und Discmania im Kern quasi gestartet. Das hat relativ lange gedauert, weil das eben zu der Corona-Hochzeit war und kein Hersteller überhaupt Scheiben im Lager hatte. Und haben dann laufen gelernt und ganz viele Fehler auch am Anfang gemacht. Also wir haben uns auch gefragt, ganz ehrlich, welchen Spieler interessiert das, ob die Scheibe jetzt 174 Gramm oder 176 Gramm schwer ist. Wir schreiben da halt rein, die ist blau, lila oder pink. Und fertig ist die Laube. Und da mussten wir relativ schmerzhaft lernen, dass das wirklich für viele wichtig ist. Und man könnte, glaube ich, zusammenfassen, dass wir quasi mit dem besser werden vom Spielerischen und dann auch mehr verstehen, worum es im Sport geht, auch mit dem Shop so ein bisschen mitgewachsen sind. Und ist sowas von selbstverständlich, dass keiner von uns beiden auch nur annähernd davon leben könnte, was dabei rumkommt. Ganz im Gegenteil, eigentlich stecken wir immer nur mehr rein, weil wir super viele Ideen haben, die nur so aus uns heraus sprudeln und auch ganz viel in der Pipeline ist. Gerade dieses Jahr wird da noch ein bisschen was passieren. Letztes Jahr angefangen, ein eigenes Team zu gründen, mit unseren 3 Core-Membern. Und ja, also das ist eigentlich gewachsen und wir können es, glaube ich, auch gar nicht so richtig als Job betrachten, obwohl wir viel Zeit da reinstecken, das muss man fairerweise schon sagen. Aber es ist einfach, es macht wahnsinnig viel Lust. Und wenn wenn du dann auf dem Kurs angesprochen wirst, ey, ich habe irgendwie gestern bei euch bestellt, hier, schau mal rein, die Scheibe ist schon da und ich habe sie jetzt ja schon auf dem Turnier und wie geil und alles. Und dann weißt du halt, es ist halt super viel Befriedigung. Ich glaube, das ist wie wenn ihr positives Feedback für euren Podcast auf der Runde bekommt, so ist es bei uns manchmal für einen Shop.
Ja.
Und das macht dann richtig Bock. Und wenn Leute zu uns kommen und sagen, ey, wir bestellen nur noch bei euch, weil uns das und das so gut gefällt oder was auch immer es ist, das macht es einfach für uns aus. Und wir konnten halt mit unserem eigenen Shop genau das umsetzen, was wir wollten. Wenn du heute bestellst, bis zu einer gewissen Uhrzeit, hast du in der Regel morgen deine Scheibe da, wenn es jetzt nicht Sonntag ist. Du kannst im Shop, der ist aus unserer Sicht zumindest so übersichtlich, dass du genau das findest, was du suchst. Da kann man sicherlich noch einiges verbessern und das ist auch einer der Punkte, die wir dieses Jahr noch angreifen werden, dass das auch aus shop-technischer Sicht quasi nochmal ein gutes Stück besser werden soll.
Ja. Ja. Ja, richtig cool. Also wir haben da auch schon privat drüber gesprochen, natürlich, aber ich sag's jetzt ja auch nochmal, ich fand's einen sehr mutigen Schritt zu dem Zeitpunkt auch den Shop zu machen und auch die Art und Weise, wie ihr es gemacht habt mit der offensichtlich nicht so großen Erfahrung im Discord-Sport, einfach weil diese Dinge wie Gramm und so weiter Anzahlen gefehlt haben. Und trotzdem das Faszinierende daran, dass es, wie du es gesagt hast, war fast schon so selbstverständlich, ja, da machen wir es halt, weil wir einfach da Bock drauf haben und ich fühle mich in dem Moment so krass in meine Situation vor fast 10 Jahren mittlerweile zurückversetzt, als ich das Gleiche versucht habe und gedacht habe, hey, es wäre doch eine geile Idee, das auf eine bisschen andere Art und Weise zu machen und mit einer anderen Zielgruppe und so. Und auch immer nie aus den Kinderschuhen so richtig rausgekommen ist, weil mein anderer Job das einfach der Fliegen gelernt hat im Vergleich zum Shop, aber ich es immer geliebt habe. Es war immer arschviel Arbeit, ja. Aber ich habe es auf jeden Fall geliebt, ich habe krass viel gelernt und finde das mega nice am Discgolfen auch, dass da ganz viele sowas machen. Also nicht Shops, aber irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Side-Hustles.
Total, ja.
Mit whatever, sei es Video, sei es Podcast, sei es ein Shop, sei es irgendwelche Dirtbags nähen, keine Ahnung.
Oder die ganzen Leute, die Turniere organisieren, das muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen. Ne? Das ist ja komplette Freizeit, die da drauf geht. Und von daher, vor den Leuten habe ich auch immer riesen Respekt. Ich habe letztes Wochenende auch mit dem TD gesprochen. Der meinte auch, ey, ich weiß nicht, ob ich mir sowas nochmal ins Bein binden kann. Das war echt so viel Arbeit. Und ich verstehe es total, weil das ist natürlich dein Hobby, das, was du liebst und so, aber steckt schon extrem viel Arbeit drin. Und ich glaube, das ist, was man manchmal vielleicht nicht so unbedingt sieht. Deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, geht nach dem Turnier nochmal zum TD, sagt einmal persönlich auch nochmal Danke irgendwie für das geile Turnier, wenn ihr Spaß daran hattet, weil das bedeutet halt echt jedem unglaublich viel für die ganze Arbeit, auch die man da reingesteckt hat. Und das ist am Ende, was es dann ausmacht, wenn man die glücklichen Gesichter sieht. Von daher, sagt es den Leuten auch einfach mal ins Gesicht. Ich glaube, das geht ganz gut runter dann auch.
Ja, sehr, sehr guter Hinweis. Ich mache da noch eine andere Ecke auf. Das gilt auch für die Vereine, in denen wir uns so bewegen. Auch da ist es eine Höllenarbeit. Und auch das ist alles nebenbei und ehrenamtlich und begründet darauf, dass jemand da Bock drauf hat und auch das, ohne das ginge es alles nicht. Also deswegen ja auch schön, das nochmal aus deinen Worten zu hören. Also genau das ist ja das, was wir mit dieser Folge ja heute machen wollten, ist mal den Blickwinkel zu verändern. Die Themen sind jetzt nicht alle neu gewesen, um Gottes Willen. Das ist auch schwierig beim Disc Golf an sich, aber der Blickwinkel ist ein anderer. Und ich wusste nicht genau, was wir hier besprechen werden, aber ich habe gerade so voll das Gefühl, so geil, Disc Golf hat sich voll gut entwickelt. So, ich war nicht Teil davon, im sich weiterentwickelt oder in diese Entwicklung zu starten. Aber wenn ich das so höre, wie das für dich war und auch wie das ist und was du wahrnimmst und so, finde ich das richtig geil und habe voll das Gefühl, okay, Disc Golf entwickelt sich hier richtig gut und da tragen so viele Leute dazu bei. Deswegen war das echt einfach nochmal ein guter Hinweis. Ja, mit dem Blick auf die Zeit würde der Domi jetzt sagen, hey, so sollen wir mal Richtung Bahn 19 schauen. Das würde ich auch gleich machen, außer du hast noch einen Punkt, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, der dir aber noch wichtig wäre. Der soll nicht in die Bahn 19, sondern der kann sehr gerne nochmal hier Rossum rein.
Na, ich habe heute mal so ein kleines Schmankerl mitgebracht quasi. Das können wir auch gerne mit der Bahn 19 kombinieren, obwohl ich danach vielleicht nochmal ein, zwei Worte so sagen möchte. Aber der kleine Schmankerl soll sein, dass wir, und das möchte ich jetzt hier heute announcen, habe mich da auch im Hintergrund absichern können, dass ich das sagen darf quasi, weil das bis heute so ein bisschen Geheimnis war. Nein, ich möchte euch alle bitten und natürlich auch dich, Bene und Domi, wenn ihr am 23. September noch nichts vorhabt, euch den Termin im Kalender auch freizuhalten. Wir werden dort ein Turnier veranstalten, also nicht von uns, das möchte ich ganz explizit sagen. Alex und ich werden nicht TD sein. Da gehen die Shoutouts an Frank und Markus, die das für uns machen werden, aber südlich von Hamburg in Immenbeck auf einem Golfkurs, was sehr, sehr geil ist. Alex und ich konnten den Kurs schon einmal während eines Sturms besichtigen vor einem Monat oder so, da haben wir nur die Hälfte gesehen, aber das, was wir gesehen haben, sah unglaublich geil aus und die Jungs hatten die Idee, auf diesem Golfkurs ein Turnier zu veranstalten. Der Besitzer quasi, also der Golfclub, der da drauf ist, hat mega Bock und hat gesagt, hier, gar kein Thema, wir halten euch den Samstag für Spielen frei, den Freitag zum Trainieren. Also mega cooles Feedback bekommen. Und dazu möchte ich jeden mal darauf hinweisen, wenn ihr mal auf die Turnierseite schaut, das Turnier steht drinne als erster im Back Open. Haltet doch mal ein Auge drauf, wenn wir die Plätze quasi freigeben, dass sich alle anmelden können. Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich richtig, richtig krass. Also es wird hammergeil. Da kann man mal richtig zeigen, was man an Distanz hat. Und da gibt es ja einige, die mehr als 100 Meter werfen.
Also naja, 100 Meter, oder?
100 Meter, ja. Könnte eng werden teilweise. Nein, aber haltet euch den Termin frei. Das Gelände ist mega cool. Wir machen da, glaube ich, einen richtig coolen Kurs draus. Werden da auch so ein bisschen unsere Hände mit im Spiel haben. Vielleicht gibt es ein, zwei Scheiben vor Ort auch zu kaufen oder zu gewinnen oder was auch immer. Ist vieles noch so ein bisschen in der Schwebe, aber ich wollte es heute mal so ein bisschen als Paartherapie-Exclusive quasi anteasern, dass da was kommen wird. Ja, ihr seid die Ersten, die es erfahren.
Ja, you heard it first at Paartherapie. So ja, geil. Mega, mega News. Richtig cool. Also 23. September.
Genau.
Von Hamburg. Ich habe den Ort schon wieder vergessen. Macht nichts.
Immenbeck, ist auch egal. Steht ja auf der Turnier-Webseite.
Richtig, richtig. Ja, mega cool. Vielen Dank für dieses Exclusive und diese Einblicke. Auch das geil zu sehen, dass da ihr auch mit am Start seid und es neue Turniere am Entstehen sind. Das ist richtig nice. Mhm. Dann, Bahn 19. Alle, die uns schon mal gehört haben, kennen das. Bahn 19 ist, was liegt dir noch auf dem Herzen? Was geht bei dir in der nächsten Zeit ab? Jetzt hast du noch mal die Chance, diese Dinge loszuwerden und ja, schieß los.
Ja, in der nächsten Zeit gehen bei mir noch Disc Golf technisch auf jeden Fall ein paar Turniere ab, was ich ganz cool finde. Ich freue mich mega auf den Luna Cup am kommenden Wochenende jetzt. Also das ist so mit eins meiner Highlights, denn wir haben ja schon drüber gesprochen. Finnland wird auch noch kommen dieses Jahr mit einer Riesengruppe von Freunden mittlerweile. Das hat Disc Golf daraus gemacht. Leute, die ich vorher gar nicht kannte, sind mittlerweile meine Freunde, was ich super cool finde. Und was ich ansonsten eigentlich nur sagen wollte, ist danke, dass ich heute hier sein durfte. Wirklich, das ist für mich Podcast Neuland quasi. Also ich war noch nie bei einem Podcast. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe hier keinen gelangweilt und habe
bestimmt nicht
einen Domi-Ersatz geliefert. Oder zumindest einen halbwegs passablen. Mir hat es mega Bock gemacht. Genau, und ich hoffe, dass es für alle halbwegs interessant war. Und freue mich jetzt, dir auch die Gegenfrage stellen zu dürfen. Was gibt's bei dir noch, Bene? Was steht an? Und erzähl mal.
Ja, danke. Boah, so Disc Golf technisch nicht viel fit werden steht an. Ich will eigentlich vor allem die Bahn 19 nutzen, um auch dir Danke zu sagen, weil auch das ist nicht selbstverständlich. Das ist mega nice, finde ich, gewesen, hier einen Einblick in deine Disc Golf Welt zu bekommen. So, wie sieht die aus? Was sind das für Themen? Was beschäftigt dich? Und das ist glaube ich, für viele schon mega interessant. Deswegen, wenn ihr es cool fandet, dann sagt uns da gerne Bescheid. Lasst einen Kommentar da, lasst ein bisschen soziale Medien Love für den Birdie Shop da. Checkt die Jungs aus, schaut den Shop an. Auf jeden Fall kann ich empfehlen. Das ist ein bisschen anders, als es sonst so in Deutschland aussieht. Das macht auf jeden Fall was her. Das Bestellen funktioniert gut, auch das kann ich sagen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, Robin, vielen Dank für deine Teilnahme. Es hat mir mega Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie das Feedback sein wird.
Ich auch, Bene. Vielen Dank.
Geil. Super. Dann schönen Abend noch und euch allen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das hört.
Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.